Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Überraschung und auch das Bedauern waren groß, als diese Woche bekannt wurde, dass der belgische Modedesigner Dries van Noten aufhört. Er ist zwar im Rentenalter, wenn so etwas überhaupt in dieser Branche existiert, aber er hat eben auch 4 Jahrzehnte in der Mode gewirkt, seit den 1980er Jahren und damals die Modewelt von Antwerpen aus auch ein bisschen umgekrempelt. Wie? Darüber spreche ich mit der Modetheoretikerin Diana Weiß. Hallo und schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Haben Sie sich heute zum Interview zufällig in ein Dries van Noten-Stück gehüllt? Wir sehen uns ja leider nicht.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich ziehe mich da immer passend an, wenn ich so ein Interview führe. Also Head to Toe, Dries van Noten. Es ist wirklich schade, dass Sie es nicht sehen können.
Ja, das bedauere ich. Wie sieht denn das aus?
Naja, wie das halt immer so aussieht, ne? Sehr elegant, ne? Trotzdem irgendwie cool, so ein bisschen grungy und dann so leicht verspielt. Also ich gucke, sehe hier ein paar Pailletten, paar Stickereien, verschiedene Muster miteinander kombiniert.
Ja, ich verbinde mit diesem Label ja auch so die Lust am Dekor, am traditionellen Handwerk, auch irgendwie Brokat, Stickereien, aber doch dann in so einer ganz modernen Interpretation, also so ganz unkitschig, könnte man sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ihm ist wirklich dieses große Kunststück gelungen, eben sehr also tragbar. Ich mag ja dieses Wort eigentlich nicht so sehr, weil es klingt auch immer gleich so ein bisschen langweilig. Aber es ist sehr tragbare Mode. Es ist sehr klassische Mode. Es ist sehr zeitlose Mode, die aber trotzdem also nicht im geringsten langweilig ist und eben auch nicht diese billigen Tricks anwendet, wie alles ist grau, weiß, schwarz und alles passt zusammen. Sondern er hat wirklich wild eben gerade Muster und so miteinander kombiniert und einfach so ein unheimlich gutes Gespür dafür gehabt und hat eben auch gerade die Herrenmode etwas femininer gemacht, ne, indem sie farbenfreudiger wurde und sich an neue Muster herangewagt haben, hat aber auch für Frauen eine unheimlich schöne Vision entworfen. So einer Frau, die eben sehr stark ist, sehr elegant, aber auch gleichzeitig wahnsinnig cool und halt so ein bisschen grungy und sehr lässig auch.
Vielleicht hat das alles ja auch ein bisschen mit seiner Herkunft zu tun. Er stammt aus einer Schneiderfamilie in Antwerpen und ich habe gelesen, er hätte eigentlich das Herrenausstattergeschäft der Eltern auch übernehmen sollen. Hat er dann nicht gemacht, sondern Modestudium. Würden Sie sagen, dieses Handwerkliche steckt da eben auch drin, wobei natürlich das Handwerk immer von den großen Designern ja auch gepflegt und auf die Spitze getrieben wurde?
Natürlich, also es ist schon immer eine tolle Voraussetzung, wenn jemand, der Modedesign studiert, halt vorher eine Schneiderlehre gemacht hat oder sich halt sehr gut damit auskennt. Und Dries van Noten, das ist ja auch ein bisschen so eine belgische, ja, flämische Tradition. Er stammt ja nicht nur aus einer Schneiderfamilie, sondern eben auch aus so einer Familie, die halt ein eigenes Geschäft geführt hat über Generationen. Und ich glaube, so diese Seite hat ihn auch immer sehr interessiert oder er war sich da sehr bewusst, auf was er sich da einlässt, wenn er so ein Label gründet und das eben auch als Business betreibt. Er war jetzt nicht so ein völlig vergeistigter Künstlertyp, ne, der sich eigentlich nur für seine ästhetischen Entwürfe interessiert. Und ihm hat schon, glaube ich, auch dieser geschäftliche Teil davon Spaß gemacht. Also er hat halt eine sehr große Bodenständigkeit mitgebracht und so dieses Schneiderhandwerk, insbesondere so die Herrenmaßschneiderei, ist ja eigentlich so die beste Grundlage für so eine Art von Mode, die er gemacht hat, die eben sehr, sehr stark auf unheimlich präzisen Schnitten basierte.
Er hat Belgien, beziehungsweise auch ganz speziell Antwerpen, damals in den 1980er Jahren, als er anfing, auf die, ja, man könnte vielleicht sagen, internationale Modelandkarte irgendwie auch geholt. Nicht er allein, aber wie ist das denn ihm und seinen Kolleginnen damals gelungen?
Ja, das war eben eine ganz tolle Geschichte. Das ist wirklich so ein Mythos. Das waren ja die sogenannten Antwerp Six. Es waren 6 junge DesignerInnen, die eben alle studiert haben dort an der Kunsthochschule in Antwerpen. Ist ja dann in Folge auch eins irgendwie der begehrtesten, ne, Institute geworden auf der ganzen Welt, wo man eben Modedesign studieren kann. Ja, da waren unter anderem noch dabei Ante Möhlemeester, Walter von Behrendorff, Dirk Bickenberg. Später kam dann noch Magella dazu, dann hieß es Antwerp 6 plus 1. Und die haben sich zusammengetan und der Mythos ist eben, dass sie nicht so viel Geld hatten, sind dann auf die, ne, auf die großen Modemessen gefahren nach London und haben sich einen Stand dort geteilt und hatten nur so einen ganz schlechten Platz ganz hinten in der Halle, in der Ecke, und hatten dann eben wahnsinnig großen Erfolg, weil dann eben die Einkäufer der großen Modehäuser, die Modemagazine wie ID sind auf sie aufmerksam geworden, haben dann sofort die Kollektionen eingekauft. Was aber auch mit drin steckt und was jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen betrauert wird oder verloren geht mit diesem, ja, Rücktritt oder Rückzug ins Private, ist diese Vorstellung, dass man als Modedesigner oder Modedesignerin einfach nur sehr viel Talent braucht und dann eine tolle Abschlusskollektion braucht. Und dann kann man halt auch ganz ohne Investoren so einen internationalen Durchbruch schaffen. Also diese Geschichte hat sich natürlich auch sehr gut verkauft. Und so ein bisschen pessimistisch muss man sagen, heute wäre das eigentlich nicht mehr möglich. Man kann sich tatsächlich nicht mehr vorstellen, dass so eine Erfolgsgeschichte sich nochmal wiederholen könnte.
Er hat ja auch anscheinend aufsehenerregende Schauen gemacht an ungewöhnlichen Orten. Einmal liefen die Models über einen 120 Meter lang gedeckten Tisch, an dem vorher gegessen worden war.
Genau, es gab auch eine Show in der Höhle. Also er hat damit auch angefangen. Heute hört man das ja öfter noch, dass es so Offsite-Locations gibt, ne? Und dann werden natürlich auch für Social Media dann tolle Bilder produziert. Das war immer noch die Zeit vorher, ne? Es war auch einfach jemand, der sich Mühe gemacht hat, solche Events zu inszenieren für eine ganz exklusive Gruppe, natürlich von Modejournalisten, Einkäuferinnen und so weiter, in einer Zeit, wo es natürlich nicht die Medien gab, die das dann alles so in Echtzeit in die ganze Welt getragen haben. Deswegen war es schon was Besonderes.
So, und wie geht das jetzt weiter, wenn ein Nachfolger gefunden ist? Kann die Marke Dries van Noten dann einfach so weitermachen? Also wird man das gar nicht spüren, dass der Star-Designer da nicht mehr selbst am Werk ist?
Ja, ich glaube, man wird es nicht sehr stark spüren. Er hat ja schon vor 5 Jahren, ungefähr so 2018, die Mehrheitsanteile seiner Firma verkauft an ein italienisches Modehaus, Puig. Also da ist er ganz gut aufgehoben als Brand. Man hat ja schon in den letzten Jahren gemerkt, es wurde auch ein bisschen expandiert, so im Kosmetikbereich. Also es gab dann mehr Parfums, sind übrigens wunderschöne Flakons. Es gab dann eine neue Make-up-Linie. Und das sind natürlich so typische Lizenzgeschäfte, die dann halt dazugehören. Spekuliert wird, dass es eine Inhouse-Nachbesetzung geben wird. Sprich, jemand wird jetzt den Posten übernehmen, der bereits die letzten Jahre eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Also sie werden jetzt wahrscheinlich nicht, wie andere Modehäuser das getan haben, jetzt ganz, ganz spektakulär da eine Person von außerhalb holen, sondern das wird sozusagen in den gleichen Händen bleiben, die jetzt in den letzten Jahren eben auch schon sehr eng mit dem Meister zusammengearbeitet haben.
Schlicht und einfach. Diana Weiß, Modetheoretikerin über Dries van Noten, der die Woche seinen Rückzug aus der Modewelt bekannt gegeben hat. Und ich sage herzlichen Dank.
Sehr gerne.